Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Zollcast Folge 164. Ökoakustik im Boden. Wenn ich mal so drüber nachdenke, dann gehen Bodenkundlerinnen und Bodenkundler manchmal recht rabiat mit dem Untersuchungsgegenstand Boden um. Die graben riesige Löcher, rammen Stahlrohre hinein, werfen ihn im Labor bei 105 Grad Celsius in den Ofen und kippen dann anschließend Säure drauf. Für uns Menschen lebt aber eine gute Beziehung zum Glück vom Zuhören. Und es wird euch vielleicht freuen, dass man auch Böden untersuchen kann, indem man ihnen zuhört. Wir werden in dieser Folge über die Grundlagen solcher Bodenuntersuchungen sprechen, darüber, wie sie funktionieren, was eigentlich dahinter steckt und welche Möglichkeiten und Grenzen die Ökoakustik im Boden für uns bereithält. Starten wir aber wie immer einmal mit den Grundlagen. Es geht ja um Ökoakustik, also um die Lehre vom Schall im Boden. Wie breitet sich Schall also in der Bodenmatrix aus? Schall ist im Boden vor allem ein sogenannter Körperschall. Der läuft also nicht durch die freie Luft, sondern durch ein wechselndes Gefüge aus Festsubstanz, Porenluft und Porenwasser. Das hat vor allem zwei Folgen. Erstens wird die Reichweite der Schallwellen stark von der Textur abhängen, auch von der Porosität, der Lagerungsdichte, dem Wassergehalt und dem Gehalt an organischer Substanz des Bodens. Nasse und dichte Horizonte dämpfen hohe Frequenzen zum Beispiel viel stärker als trockene, lockere Horizonte. Die Schallgeschwindigkeit ist auch nicht konstant, sondern variiert mit der Feuchte und der Verdichtung des Bodens. Zweitens beinhaltet die Bodenakustik selbst auch Informationen. Unterschiede im Wellenspektrum der akustischen Welle können zum Beispiel auf die Struktur, Feuchte oder Verdichtung des Bodens hinweisen. Das ist übrigens ein Prinzip, das ganz grundlegend auch bei der Messung von Erdbebenwellen angewendet wird. Beides zusammen erklärt, warum dieselbe Art von Lebewesen in zwei Böden unterschiedlich gut akustisch nachweisbar ist und warum es sich lohnt, akustische Muster immer mit Metadaten zum Boden zu verknüpfen. Die kann man also nicht alleine stehen lassen. Die Praxis ist dann technisch relativ niedrigschwellig. Sogenannte Kontaktmikrofone mit Beschleunigungssensoren an einer Sonde, die koppeln in den Boden ein. Ein Feldrekorder an der Bodenoberfläche zeichnet die Schallwellen dann auf und die Auswertung erfolgt über die Spektren der aufgenommenen Schallwellen. Stellen wir an der Stelle mal die Frage, wer macht eigentlich im Boden Geräusche und warum überhaupt? Die Ökoakustik spricht von der sogenannten Biophonie. Das sind also die Geräusche der Organismen. Es gibt auch die Geophonie, das sind also natürliche Umweltgeräusche, und die Anthropophonie bzw. Technophonie, das sind menschgemachte Schallquellen. Unter unseren Füßen rascheln, schaben, knabbern und graben wirbellose Tiere. Regenwürmer verschieben Körner, Larven verschiedener Insekten fressen und Wurzeln drücken sich durch die Bodenporen. All das erzeugt verwertbare Signale. Die Geräusche im Boden werden also sowohl durch die Bewegung von Lebewesen verursacht, als auch durch ihre Lebensweise. Wenn sie fressen, miteinander interagieren und kommunizieren, ist das in vielen Fällen mit einer Geräuschproduktion verbunden. Wichtig ist aber auch die Störschallschiene. Verkehr, Bau und Maschinen koppeln als sogenannte Technophonie in den Boden ein und können das Verhalten, die Aktivität oder sogar die mikrobielle Zusammensetzung der Bodenmatrix beeinflussen. Das ist ein Grund mehr, die Geophonie und Anthropophonie sauber voneinander zu trennen und auch die Wechselwirkungen der unterschiedlichen akustischen Sphären miteinander zu betrachten. Welche Möglichkeiten bietet die Bodenakustik? Der größte Gewinn liegt in der Skalierbarkeit. Autonome Rekorder können lange, standardisiert und wirklich wetterfest Daten sammeln. Daraus lassen sich dann akustische Indizes berechnen, die die Komplexität und den biologischen Anteil einer Klanglandschaft dann zusammenfassen. Publizierte Studien verbinden eine steigende akustische Komplexität mit einer stärkeren biologischen Aktivität und nutzen auch Vorher-Nachher-Vergleiche, um zum Beispiel Restaurationsverläufe und Eingriffe in den Boden zu dokumentieren. Wenn man auf diese Weise genug Daten gesammelt hat, dann kann man also akustisch messen, wie sensibel die Lebewelt des Bodens auf Ökosystemveränderungen reagiert. Das ist eigentlich eine tolle Vorstellung. Die Ökoakustik im Boden kann somit potenziell eine sinnvolle Ergänzung zu ganz klassischen Erhebungen und sogenannten fernerkundlichen Verfahren sein. bei denen Satellitendaten ausgewertet werden, um Informationen über den Zustand von Böden zu erhalten. Man darf auch nicht vergessen, dass sich mit akustischen Methoden auch nachts über Daten zum Bodenleben sammeln lassen. Auf diese Weise lassen sich auch Informationen zu Tag-Nacht-Rhythmen und damit zur Lebensweise einzelner Bodenbewohner gewinnen. Für Restaurationsprojekte ist es alles Gold wert. Klanglandschaften bilden sofortige und langfristige Veränderungen ab, von der biophonen Vielfalt bis zur Rückkehr seltener oder spezialisierten Arten. Sie sind archivierbar und auch politisch verwertbar, weil Zeitreihenaufnahmen auch Argumente für Maßnahmen und Finanzierungen bestimmter Projekte liefern. Welche Grenzen hat aber die Ökoakustik im Boden und wie können wir damit klug umgehen? Die Ökoakustik des Bodens ist ein sehr vielversprechender Forschungszweig. Sie steht aber noch recht nah am Anfang ihrer langen Entwicklung und sie muss erst noch praxistaugliche Verfahren hervorbringen. Für uns ist das toll, denn wir können diesem Forschungszweig beim Wachsen zusehen und live verfolgen, wie Wissenschaft funktioniert, im Guten wie im Schlechten. Manchmal erfährt die Entwicklung von Theorien und Modellen zum Beispiel einen Dämpfer. So weiß man bereits jetzt, dass dominante Rufarten von Lebewesen jenseits der Bodenoberfläche oder bestimmte Regenereignisse die akustischen Indizes verzerren können. Manchmal stellt sich auch heraus, dass ein Modell nicht den hochgesetzten Anforderungen genügt. Dazu gehört zum Beispiel die Einsicht, dass Ökoakustik vokal aktive Artengruppen besser abbildet als stille Artengruppen. Nicht zuletzt gibt es manchmal auch arge Zweifel bei der Entwicklung neuer Verfahren. Die Technophonie kann die Biophonie zum Beispiel maskieren. Die Bodenmatrix dämpft Frequenzen je nach ihrem Feuchtegehalt und ihrem Bodengefüge unterschiedlich. Und diese Störungen sind oft so komplex, dass man sich wirklich fragen kann, wie bei all der Vielfalt an Geräuschumgebungen überhaupt ein Fokus auf die Lebewelt des Bodens gelingen kann. Uff, das ist aber ganz schön niederschmetternd. So ist es aber manchmal in der Wissenschaft. Und trotzdem stellen sich weltweit Forschende der Herausforderung, die großartigen Chancen der Ökoakustik im Boden zu nutzen und die bestehenden Probleme und Zweifel abzubauen. Stück für Stück. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören neues Wissen in eurem Kopf aufgebaut und etwas darüber gelernt, wie die Ökoakustik im Boden prinzipiell funktioniert, was eigentlich dahinter steckt, welche Möglichkeiten und Grenzen das Ganze für uns bereithält. Bis ihr jetzt meine ganzen akustischen Signale verarbeitet und diese Folge verinnerlicht habt, ist ganz bestimmt schon eine neue Folge für euch durch unsere Mikrofone gelaufen. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.